Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann.
Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Die Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über, warum stockt die Elektrifizierung zur Klimaneutralität. Mein Thema heute: eigene Atomwaffen für die EU-Verteidigung. Hierzu eine Einleitung. Dieses unangenehme Thema möchte ich einmal beleuchten. Bisher war ich immer ein Gegner von eigenen Atomwaffen für Deutschland. Schließlich haben die Verbündeten Frankreich und Großbritannien einige strategische Atomwaffen. Vor allem die NATO-Schutzmacht für Europa, die USA, hat das komplette Sortiment und davon reichlich. Abschreckung genug, wie sie in den letzten 8 Jahrzehnten auch funktioniert hat, wie wir alle feststellen konnten. Was hat sich denn geändert, dass bei mir ein Umdenken eingetreten ist? Zum einen der Ukraine-Krieg, der zwar konventionell geführt wird, aber durch latentes Drohen von Russland, taktische Atomwaffen einzusetzen, ist eine deutliche Verteidigungsbereitschaft des Westens weiterhin notwendig. Die Unzuverlässigkeit der amerikanischen Regierung im Falle eines republikanischen Sieges unter Trump ist das Problem, dass wir als Europäer erpressbar sind, indem Trump einen Deal will, wenn er seine Bündnispflichten als NATO-Partner einhalten soll. Was hat sich in der Welt grundsätzlich in der atomaren Abschreckung geändert? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es 2 Supermächte, die USA und die Sowjetunion. Nachdem die Reagan-Doktrin aufgegangen ist, indem die Sowjetunion zu Tode gerüstet wurde und diese dann zerfiel in Einzelstaaten und nur Kernrussland übrig blieb als Atommacht, hat die USA Russland nur noch als Regionalmacht wahrgenommen. Wie es Barack Obama formuliert hat: die USA haben sich dem Pazifikraum immer mehr zugewendet. China hat eine enorme wirtschaftliche und technische Entwicklung vollzogen, nachdem Deng Xiaoping die Wirtschaftsreform in China Ende des letzten Jahrhunderts umgesetzt hat. Nachdem China als billige Werkbank in der westlichen Welt etabliert wurde, hat der wirtschaftliche Aufschwung China nicht nur zur wirtschaftlichen Supermacht gemacht, sondern auch zur militärischen Macht, allein durch seine schiere Anzahl von Menschen. Soweit wäre das auch alles okay, wenn China mit seiner Staatsdoktrin nicht andere Länder beeinflussen würde, beziehungsweise seinen Einflussbereich im chinesischen Meer massiv ausbaut, indem Inseln okkupiert werden und die militärische Eroberung Taiwans zwecks Wiedervereinigung angedroht wird. China ist somit aus Sicht der USA eine Bedrohung des US-Anspruchs als ordnende Weltmacht. Dies ist auch nicht unbegründet, da China seinen Machtanspruch offen kommuniziert und mit steigender Wirtschaftsleistung, technologischem Fortschritt und militärischer Aufrüstung in einigen Jahren auch eine Supermacht sein wird. Es gibt weitere bevölkerungsreiche Staaten, die regional ihren Machtanspruch artikulieren, wie zum Beispiel Indien. Die Welt hat sich von 2 Supermächten auf eine Handvoll gewichtiger militärischer Player erweitert, die ebenfalls Atomwaffen haben. Es ist komplizierter geworden. Wieso gibt es diese Unsicherheit bei den USA als verlässlichen NATO-Partner? Die Fokussierung der USA auf China bindet enorme Ressourcen der US-Streitkräfte. Die USA wollen ihre Zulieferer und Produktionsstandorte im Nordpazifikraum schützen. Die USA ziehen sich aus Konflikten zurück, wie in Afghanistan, oder greifen nicht mehr entschieden ein, wenn zum Beispiel die freie Schifffahrt im Golf von Aden durch die Houthi bedroht wird. Die Fokussierung auf China in der Außenpolitik als Rivalen anzusehen und gleichzeitig als ordnende Supermacht sich aus allen Konflikten zurückzuziehen, bedeutet ein Machtvakuum, das regional schnell von anderen ausgenutzt wird. Entscheidend sind aber die innenpolitischen Auseinandersetzungen in den USA mit den auseinanderdriftenden Weltvorstellungen. Begünstigt durch das Wahlsystem, das nur der Gewinner des Wahlkreises alle Stimmen erhält und dass es keine Besetzung des Verhältniswahlrechts, die Parlamentszusammensetzung widerspiegelt, entsteht eine Blockbildung. Der Populismus gewinnt hier dann leider auch sogar mal die Mehrheit. Der Populismus benötigt Feindbilder. Innenpolitisch ist das unter anderem die Migration in den USA. Außenpolitisch ist das angeblich das unfaire Verhalten der Partner. Handelsthemen, aber auch die mangelnden Aufwendungen Für die Verteidigung sind hier die Punkte, die vorgetragen werden. Teilweise zu Recht. Was die Sache schwierig macht, ist das Gebaren eines möglichen US-Präsidenten Trump, der gerne Deals macht, also Themen miteinander vermischt. Ihr gebt zu wenig für eure eigene Sicherheit aus. Und wenn wir dafür einstehen sollen als USA, dann wollen wir dafür etwas anderes. Somit sind alle europäischen NATO-Mitglieder, die EU und Deutschland erpressbar. Denn unsere Sicherheit und somit unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft sind nicht verhandelt. Solange diese Möglichkeit der Erpressung besteht, müssen wir als europäische NATO-Mitglieder für unsere eigene Sicherheit vollumfänglich selbst gewappnet sein. Selbst wenn Trump die US-Wahl nicht gewinnt, wird sich an dieser Konstellation nichts ändern. Warum brauchen denn die europäischen NATO-Mitglieder Atomwaffen? Wie gesagt, Frankreich und Großbritannien haben Atomwaffen im begrenzten Umfang. Reicht trotzdem, jede russische Großstadt zu zerstören. Da Großbritannien nicht mehr in der EU ist, gibt es militärisch zur Koordination nur die NATO. Da ein möglicher Präsident Trump dem Gegner suggeriert, dass nicht mehr alle NATO-Staaten im Bündnisfall geschützt werden, wäre das Erpressungspotenzial durch eine atomare Supermacht wie Russland enorm, da das atomare Gleichgewicht in Europa nicht mehr gegeben ist. Wie sind die inneren Widerstände gegen eine starke Verteidigung in Deutschland und der EU aufgestellt? Wir haben Staaten, die haben einen russlandfreundlichen Mindset wie Ungarn. Warum auch immer man in diesem Land nicht mehr weiß, wer blutig den Ruf nach Freiheit 1956 niedergeschlagen hat. Dann gibt es populistische Parteien in vielen Ländern Europas, die meinen, weiterhin gute Beziehungen zu Russland zu brauchen, trotz der Kriegsverbrechen durch Russland. Diese Populisten, egal von rechts oder links, geben sich als Friedensparteien aus. Schließlich sind sie nicht bereit, für unsere demokratische Grundordnung einzustehen, da dies nicht ihr Anliegen ist. Die Länder, die aktuell nicht betroffen sind von der russischen Bedrohung, ducken sich teilweise weg. Wie könnte denn eine eigene europäische Verteidigungspolitik auf atomare Abschreckung aussehen? Eine eigene Struktur, die nicht direkt der NATO und somit dem US-Einfluss untersteht, scheint mir die passende Lösung. Ich möchte hier auch nicht militärische Details erörtern, sondern einmal darstellen, wie eine eigenständige, selbstverantwortliche europäische Verteidigung aussehen kann. Es geht nicht nur um atomare Abschreckung, sondern primär Bedrohung zu minimieren, indem der Aggressor weiß, dass er nur verlieren kann. Ein europäischer Schutzschirm ist somit der Grundstein einer eigenen Verteidigung. Ich meine damit eine strategische Verteidigungsinitiative à la SDI, die einen Raketenschutzschirm installiert über alle europäischen Staaten, die sich diesem Verteidigungssystem anschließen. Das System soll Interkontinentalraketen abfangen, U-Boot-gestützte Raketen und tieffliegende Marschflugkörper sowie Bedrohungen aus dem Orbit. Der reale Sicherheitsgewinn wäre enorm, wenn gleichzeitig ein atomares Abschreckungspotenzial besteht. Natürlich, das Ganze um den Aspekt, dies nur zu Verteidigungszwecken einzusetzen. Es wäre schön, wenn man auf eigene Atomwaffen verzichten könnte. Ich sehe aber keine adäquate technische Lösung, eine ausreichende Abschreckung darzustellen. Wir brauchen Kernstaaten, die dieses Sicherheitssystem aufstellen. Die Frontstaaten zu Russland sowie die Ostsee- und Schwarzmeeranlieger wären hier die richtigen Gründungsmitglieder. Alle freiheitlich-demokratischen europäischen Staaten könnten dem Schutzschirm beitreten. Jeder muss dann seinen Beitrag leisten. Mein Fazit: Wir müssen als europäische Demokratien verstehen, dass Freiheit seinen Preis hat. Nur eine wehrhafte Demokratie wird Bestand haben. Nach innen müssen wir den Populisten entgegentreten, die meinen, dass man mit Massenmördern ein gutes Verhältnis pflegen muss, damit dieser einen selbst nicht ins Visier nimmt. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Despoten dies nur als Schwäche wahrnehmen und es am Ende bestrafen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Giesemann.
Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.